Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Milton Erickson Gesellschaft, wo ich für dich erfahrene Hypnotherapeutinnen und Hypnotherapeuten interviewe. Ich begrüße dich heute zu einer Sonderfolge, wo ich mit Stefan Juncker spreche. Er ist Hypnotherapeut, Ausbilder der Milton Erickson Gesellschaft, systemischer Therapeut und er hat sich intensiv mit Krisenmanagement auseinandergesetzt, hat dazu auch ein Buch geschrieben, Krisen, Hirn an. Dieses Buch stellt er als kostenlosen Download zur Verfügung. Einen Link findest du unter anderem auf hypnose.de/blog/Stefan-Juncker-Krise. In diesem Interview haben wir sehr, sehr spannende Fragen beleuchtet, wie zum Beispiel eine optimale Bewältigung dieser Herausforderung aussehen könnte, warum das Coronavirus im besten Fall ein Katalysator ist und welches Mindset hilft, um in diesen Zeiten gut für sich da sein zu können. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Unterhaltung und viele Erkenntnisse. Hier ist Dr. Stefan Juncker. Hallo Stefan.
Hi Raphael. Schön, dich wieder zu hören.
Ja, schön, dich wieder zu hören. Wir haben ja zusammen das erste Interview für diesen Podcast aufgenommen.
Ja, ich bin mir der Ehre noch absolut bewusst. Ja, das war ein schönes Gespräch mit dir und für uns beide neu.
Genau. Und ich freue mich, dass du heute wieder zu Gast bist im MEG-Podcast und diesmal auch aus aktuellem Anlass, denn die Welt ist ja gerade in, kann man schon sagen, glaube ich, Unruhe. Und im Gegenzug so zu den anderen Krisen, die wir vielleicht so hatten in den letzten Jahrzehnten, sind die Auswirkungen diesmal schon für die breite Masse wirklich auch spürbar, jetzt mit Quarantänen oder Ausgangssperren oder drohenden Ausgangssperren. Und du beschäftigst dich ja schon lange intensiv mit Krisen, wie diese gemeistert werden können und hast auch ein Buch geschrieben, Krise, Hirn an, klar denken und handeln bei trüben Aussichten. Mhm. Das für alle Hörerinnen und Hörer übrigens jetzt kostenlos angepasst und mit Coronavirus-Bezug zum Download zur Verfügung steht auf deiner Webseite. Mhm. Und naja, vielleicht so als Anfangsfrage, ganz realistisch und nüchtern gesehen, wie schätzt du die aktuelle Lage ein?
Also das ist die Frage natürlich in Bezug auf was. Also ich finde es ganz wichtig, dass jeder heutzutage guckt, wofür ist er ein Experte und wo kann er wirklich eine sinnvolle Einschätzung abgeben und wo nicht. Also ich bin kein Professor Drosten und kein Professor Wieler und das ist gut so. Die Diagnose Krise kann man ganz klar stellen. Ich finde es ganz wichtig, sich nochmal klar zu machen, wo haben wir wirklich krisenhafte Zustände, wo entwickeln sich krisenhafte Zustände, wo haben wir es lediglich mit Problemen zu tun. Das finde ich einen hochrelevanten Unterschied, weil bei Problemen helfen in der Regel die Sachen, die schon mal geholfen haben. Da kann man sich auf das besinnen, was man an sinnvolle Routinen hat oder was in der Gesellschaft als sinnvolle Routine da ist. In Krisenzeiten aber nicht, da muss verrückt und neu gedacht werden. Und deswegen genau zu unterscheiden, wo haben wir jetzt in welchem Subsystem eine Krise, wo haben wir nur Probleme. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also das ist die Einschätzung der Lage. Wir haben ganz viel Volatilität, ganz viel Möglichkeitsräume für das ganz Positive als auch das ganz Negative. Keiner weiß genau, wo es lang geht.
Und wo siehst du gerade die Krisen und wo die Probleme?
Na, was eine Herausforderung für eine Demokratie ist, ist erstmal diese Beschränkung von sehr liebgewonnenen Freiheiten und liberalen Rechten. Und Krisenzeiten sind nie die Zeiten, wo du lange rumdiskutieren kannst und demokratisch aushandeln kannst, sondern wo du einen Häuptling brauchst, der sagt, so, ich bin gut beraten und wir machen jetzt das und alle halten sich daran. Und das ist natürlich für Demokratien erstmal ein relativ ungewohnter Zustand. Für ein Land wie China eben nicht. Die sind das gewohnt, dass klare Ansagen kommen und dass die sich dran halten. Und das ist eine große Herausforderung und das war ja auch so dieser Tage so der Schwenk, kriegen die Leute das hin, wenn gesagt wird, haltet Abstand, geht nicht mehr raus oder eben nicht. Man sieht das ja auch, wenn man sich überlegt, welche gesellschaftlichen Institutionen sind ganz gut darin geschult, mit krisenhaften Zuständen umzugehen. Das ist zum Beispiel die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk oder im Operationssaal, Polizei. Und überall dort herrschen extrem hierarchische Strukturen. Also da wird nicht mit dem
Stimmt.
Feuer vom brennenden Haus wird nicht mit dem Feuerwehrhauptmann diskutiert, soll man jetzt den Schlauch nehmen oder die Leiter oder das Rohr. Da muss einer Verantwortung übernehmen oder jeder muss Verantwortung in seiner Hierarchieposition übernehmen, Entscheidungen treffen und dann machen. Und die anderen müssen darauf vertrauen, dass diese Entscheidungen zum Wohl aller getroffen werden. Und das ist ein wichtiger Schwenk und eine große Herausforderung.
In diesem Kontext habe ich Hierarchie noch gar nicht gesehen. So, also Hierarchie als funktionierendes System, auch in Krisenzeiten, kann man das so sagen, oder?
Absolut, ja. Da gehört Hierarchie hin. Also das ist jetzt kein Kreativitätsworkshop auf einer großen Ebene. Im Kleinen hingegen sehr wohl. Also wo im Alltag einfach neue Lösungen gesucht und gefunden und gedacht werden müssen. Da gibt es ja auch tolle Projekte im Internet. Das sprießt jetzt überall. Aber da geht es um das neue, Verrückte zu denken. Und da gehört Kreativität und Aushandeln und Abstimmen hin. Nicht aber bei den großen Leitlinien. Da braucht es Hierarchie.
Ja, und du hast es ja eben auch schon angesprochen, also Stichwort Demokratie. So, während die Welt gebannt auf die Entwicklung des Coronavirus blickt, gibt es so eine Side News, dass Putin gerade seine Macht weiter zementiert, ausbaut. Was denkst du, welche Auswirkungen könnte die Gesundheitskrise für unsere Demokratie haben? Was hältst du dafür wahrscheinlich?
Also auch da, ich bin ja kein Hellseher, habe keine Glaskugel, ich kann quasi nur eine Metaprognose machen. Und die würde lauten, dass danach Dinge deutlich anders sein werden als jetzt. In welche Richtung das geht, welche Entwicklung sich da abzeichnet, ist unklar. Aber das sind so massive Ereignisse, die müssen irgendwie integriert werden in ein neues Selbstverständnis. Also in der Medizin sagt man ja Restitutio ad integrum, alles wieder zurück quasi auf Ursprungszustand. Das wird es hier nicht geben. Und in welche Richtung das geht, ob dann eher die Unkenrufe wahr werden und die Nationalisten und Populisten und Grenzzieher irgendwie im Nachgang das Oberwasser kriegen oder ob es eher im Gegenteil zu einer Festigung von deliberativen Elementen, wo Bürger sich direkt beteiligen können und Demokratie auf eine ganz andere Art und Weise nochmal neu belebt und gedacht werden kann, ob es in die Richtung geht. Also da sind einfach viele Möglichkeitsräume in alle Richtungen. Und wichtig finde ich es, wenn man weiß, dass so viel Unklarheit drin ist, aber gleichzeitig so viel Entwicklung passieren wird, ist, dass man jetzt versucht, aktiv sich zu beteiligen und das Ganze in die richtige Richtung zu lenken und nicht zu sagen, ich kann ja eh nichts machen.
Und da gibt es halt diese großen Möglichkeitsräume. So einmal, dass eine Demokratie sich stärkt, dass mehr Leute sich beteiligen oder auch, dass es zurückfällt in Nationalismen. Angenommen, so wir sind jetzt 2, 3 Jahre in der Zukunft, schauen zurück auf die letzten Entwicklungen. Die Krise war hart, aber es ist optimal gelaufen. Ganz spontan, wenn du da jetzt überlegst, was ist dann gut gelaufen jetzt in dieser Zeit?
Vor allem ist Fehlertoleranz gut gelaufen. Das heißt, dass wir rückblickend mit sehr versöhnlich auf das gucken, was nicht gut gelaufen ist, aber zumindest gut gemeint war und dass nicht aus allem, was schlecht gelaufen ist, ein Strick gedreht wird und neue Gräben aufgezogen werden, neue Frontlinien, massive Schuldzuweisungen. Sondern dass man allen einfach jetzt erstmal jetzt und auch dann retrospektiv in 2, 3 Jahren unterstellt, dass sie versuchen, das Richtige zu tun. Aber Krisen haben es immer so an sich, dass es ein Fahren auf Sicht ist. Also wir wissen nicht genau, welcher Logik eine Krise gehorcht. So gesehen ist es immer so ein bisschen so Trial and Error, also auf Sicht fahren, was machen, was probieren, neu dazulernen, Fahrt korrigieren. Und ich denke, am meisten um die Ohren fliegen kann der Gesellschaft, wenn sie zu unversöhnlich auf ihre Fehler im Rückblick guckt. Sondern wirklich so ein Wohlwollen. Mit einem Wohlwollen auf dann die damaligen Entscheidungen, so lange sichtbar war, dass immer wieder neu entschieden wurde und immer wieder neu angepasst wurde. Und das erlebe ich jetzt schon. Also, dass auf sich gefahren wird und neue Entscheidungen immer wieder getroffen wird und dass bislang auch keine großen Linien aufbrechen. Wenn hingegen allerdings natürlich im Internet subkutan unter der Oberfläche schon übelste Verschwörungstheorien, Schuldzuweisungen natürlich kursieren.
Und gilt dann auch der Umkehrschluss? Das heißt, wir sind 2, 3 Jahre in der Zukunft, wir schauen zurück und es ist wirklich blöd gelaufen. Also Krise hat uns in noch stärkere Krisen gestürzt und wir haben sie schlecht bewältigt. Es kommt vielleicht zu erhöhter Nationalismus und so weiter. waren wir dann unversöhnlich miteinander, haben Feindbilder genährt? Wie sind wir dann mit der Krise umgegangen, rückblickend?
Genau, dann wurden Feindbilder genährt, neue Gräben aufgemacht, Schuldzuweisungen gemacht. Es wurde nicht zugestanden, dass wir gegenseitig lernen, dass wir gegenseitig versuchen, immer wieder etwas neu zu begreifen, neu zu entwickeln. Oder es wurde extrem festgehalten an dem Althergebrachten. Also, wie schafft man es wirklich auch, alte Zöpfe abzuschneiden? Das merkt man ja dieser Tage, dass die Prioritäten komplett neu gedacht werden müssen, jeden Tag. Mhm. Und da bringt es nichts dran festzuhalten, zu sagen, wir haben aber doch immer Fußball-Bundesliga, wir sind doch aber immer in die Stadien und so weiter. Das ist ja nur ein Beispiel. Es muss einfach rasch gelingen, jeden Tag neu zu überlegen, was ist jetzt wirklich wichtig? Was ist die neue Priorität? Und wenn das im Rückblick, wenn das nicht passiert sein sollte, dass Bereitschaft da war, Prioritäten jeden Tag neu zu setzen und Liebgewonnenes auch mal preiszugeben, dann ist es nicht gut gelaufen.
Ja. Und ich habe ja schon in dein Buch reingelesen und da sprichst du ja auch von einer Metadiagnose, Metakrise. Und das Buch ist ja vor dieser aktuellen Krise ja das erste Mal auch schon rausgekommen. Und ein Satz, wo du da schreibst, ist, eine Krise wird ja nicht nur von singulären einzelnen Ereignissen ausgelöst. Und waren wir vor dem Coronavirus schon in einer Krise und das Coronavirus wirkt jetzt wie so ein Brandbeschleuniger für die Krisen, die da schon so ein bisschen vor sich hin?
Naja, meine Diagnose war, dass wir so eine Art, dass so eine latente Metakrise vorhanden war. Also nicht, damit meine ich nicht einzelne krisenhaften Entwicklungen, sondern quasi eine Krise für den Umgang der Welt mit krisenhaften Entwicklungen. Die Krisenmodelle, die in der Welt vorgeherrscht haben, waren zu weiten Teilen einfach noch Krisenmodelle aus einer Zeit vor der Globalisierung, wo die Dinge recht übersichtlich waren, nicht hochkomplex, nicht so vernetzt. Und je mehr ich hochvernetzte, hochkomplexe Systeme habe, umso mehr habe ich Wechselwirkungen, die an Stellen auftreten, wo ich nie mit ihnen rechnen würde. Ich brauche also ein ganz hohes Maß an Systemkompetenz, um immer wieder neue Entscheidungen zu treffen, als zum Beispiel politischer Entscheidungsträger, und muss mit den ungewöhnlichsten Wechselwirkungen weltweit rechnen. Und diese Kompetenz ist weder international noch national aus meiner Sicht bisher gut aufgebaut gewesen. Man könnte allerdings auch sagen, dass die jetzige Corona-Pandemie eine großartige Möglichkeit ist, das da auch mal ein Stück weit ganz gut nachzuholen. Und diese Systemkompetenz entwickelt sich, sehe ich ja auch jeden Tag mehr und mehr. Und die entsprechenden Experten werden gehört. Und es wird auch erlebbar für die Menschen, dass es eben vielerlei Hinsicht nichts bringt, nur Nationalismen zu denken und mit Grenzen, sondern dass ich hochkomplex systemischen Zusammenhängen denken sollte. Aber das muss irgendwie noch in die Breite rein, dass Menschen eine Idee dafür kriegen, wie lebt man in hochkomplexen Systemen mit extrem vielen Wechselwirkungen. Mhm. Ja, das wäre auf jeden Fall sozusagen auch damals meine Diagnose gewesen und das zeigt sich eben auch jetzt. Ich will nicht sagen, dass es jetzt gab es eine Wirtschaftskrise schon, die war nicht richtig ausgehalten. Jetzt haut uns die Corona-Krise das auch nochmal in die Ohren. Also das wäre mir zu viel der Weissagerei. Mhm. Aber es war einfach viel zu viel Volatilität in vielen Bereichen, also wo nicht klar war, wie geht was weiter. Das war wie so eine Art Grenznutzenfunktion in vielen Bereichen. Und die Corona-Geschichte legt natürlich so richtig den Finger in die Wunde.
Ja.
Und du hast dann, also das Spannende ist ja einfach, das eine ist die Infektion von Mensch zu Mensch, aber die Corona-Pandemie zeigt was anderes, nämlich dass auch ein Systembereich, wie zum Beispiel die Gesundheitsfürsorge, andere Systeme, zum Beispiel die Wirtschaft, infizieren kann. Also du hast eine Infektionskette zwischen Systemen und hast zwischen diesen keine Brandmauern. Das heißt, die Corona-Krise, die Gesundheitskrise kann die Wirtschaft infizieren. Die Wirtschaft wiederum, wenn die zu arg leidet, kann die Gesellschaft als Ganzes in den gesellschaftlichen Zusammenhalt infizieren und damit den Staat in seiner Funktionalität und so weiter. Ne? Also ein System infiziert das nächste. Und da versucht natürlich die Politik im Moment auch, so wie ich das wahrnehme, Brandmauern zu errichten nach Möglichkeit. Also zu sagen, jetzt wird nicht gekleckert, jetzt wird geklotzt. Wer auch immer Geld braucht, bekommt es, um einfach die Gesellschaft am Laufen zu halten und zu schauen, dass nicht an Staatlichkeit gezweifelt wird. Also das ist ja eine ganz zentrale Sache, die sicherstellen müssen, dass die staatliche Ordnung bestehen bleibt. Auf jeden Fall, da habe ich so ein bisschen so ein großes Auge gerade so persönlich drauf. Gelingt das gut, diese Infektion im Gesundheitsbereich zu containen und da drin zu halten und nicht so viele andere Systembereiche zu massiv anzustecken? Mhm. Ansonsten, puh, knallt es halt ganz ordentlich, ne?
Und wahrscheinlich halt über längere Zeit. Und Demokratie ist ja auch ein System, was dann infiziert werden könnte dann.
Und bestimmt auch in dem einen oder anderen Land infiziert werden wird. Mhm. Insofern ist es, denke ich, auch schon wichtig, was passiert in eher so, sagen wir mal, Führungsnationen, mhm. Gesellschaften, also die eine gewisse Größe oder Vorbildfunktion oder Leitfunktion haben. Also was passiert in China, was passiert in den USA, aber auch was passiert in Deutschland, in Frankreich zum Beispiel. Hm. Und wenn Deutschland und Frankreich es zum Beispiel gelingt, die Staatlichkeit gut zu sichern, die Fürsorge für alle Menschen gut zu sichern, dann ist das einfach auch ein ganz gutes Bild. Es darf bloß nicht an Nationalismus, an Nationalismen vielmehr scheitern und zu viel Grenzziehung, sondern auch wie gehen Deutschland und Frankreich mit ihren europäischen Partnern dann um. Hm.
Dann ist vielleicht die Metapher vom Brandbeschleuniger gar nicht so passend, sondern es ist mehr so im besten Fall ein Lernbeschleuniger.
Es ist auf jeden Fall ein Lernbeschleuniger, ja.
Und
ja, also ein Katalysator im besten Sinne. Halt. Also die, ja. Ja, es treibt die, um diese Metapher aus der Chemie zu verwenden, es treibt die chemischen Reaktionen, die eh da sind und angelegt sind, an.
Und die chemischen Reaktionen, die da waren, das ist eben diese Metakrise, unser Umgang mit Krisen. Und
genau.
Was denkst du, also ich meine, du bist kein Wahrsager, du weißt es selber nicht. Doch die Metakrise, das stand jetzt eigentlich schon länger im Raum. Ohne diese Corona-Krise, was wäre dann wahrscheinlich was anderes gekommen? Oder wie siehst du das?
Ja, davon gehe ich aus. Also, dass dann irgendwelche anderen schwarzen Schwäne, also hochunwahrscheinlichen Ereignisse, die dann aber sehr weitreichende Wirkungen haben, aufgetreten wären. Insofern, ich will nicht sagen, dass Corona austauschbar ist, das ist schon sehr, sehr singulär. Mhm. Aber irgendwas anderes hätte dann das Potenzial gehabt, viele andere Systembereiche zu infizieren und den Finger in diese Metakrise hineinzulegen. Mhm. Und wenn man sich überlegt, was wir vorher, welcher grandiose Abbau von bisherigen Abstimmungsprozessen in der westlichen Welt, nicht nur in der westlichen Welt, sondern insgesamt der Welt stattgefunden hat, in welchem atemberaubenden Tempo, das war schon heavy, ne? Was nicht heißt, dass es vorher gut funktioniert hätte, aber das war ja auch ein Hinweis darauf, dass die Art der globalen Zusammenarbeit, so wie sie seit, sage ich mal, Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht wurde, nicht mehr hinreichend ist für die neue Zeit, für diese hochkomplexe Welt. Was nicht heißt, dass es einfach abzubauen die größte Idee ist, sondern im Gegenteil, sie auf ein ganz anderes Niveau zu heben. Ja, ne? Und ja, das fliegt uns jetzt natürlich erstmal um die Ohren. Ne?
Ja. Mhm.
Aber trotzdem, hey, ich will jetzt das nicht, dass das jetzt so dystym-depressiv klingt. Ich bin also schon guter Dinge im Sinne von Lernen. Also da geht schon was im positiven Sinn. Also wenn ich den Rechner hier anknipse und in die Welt gucke, sehe ich so viele wunderbare Entwicklungen und Dinge, wo du noch vor 4 Wochen gedacht hättest, ey, das ist niemals möglich.
Ja. Ganz viel Kreativität und wir haben ja auch
absolut
vorher schon gesprochen. So. Also ich merke so, wie gerade mein ganzes System so Energie hochfährt, um da einen Unterschied zu machen. Also das ist jetzt so die Zeit, wo wir jetzt einen Unterschied machen können, wo wir Neues anstoßen können, wo wir vielleicht Neues entwickeln können. So, es klingt ein bisschen paradox, weil das ist gleichzeitig eine Krise und wahrscheinlich auch viel Leid und ja, nicht so schön ist, was passieren wird. Und gleichzeitig merke ich auch sowas wie so eine Aufbruchstimmung gerade. Ich weiß nicht, ob ich da gerade noch ein bisschen naiv bin, oder aber so geht es mir gerade.
Ja, absolut. Absolut. Also so erlebe ich das auch. Und das darf so parallel nebeneinander stehen. Mhm. Also da muss man gucken, dass man nicht der kognitiven Dissonanz anheimfällt und versucht, entweder ist jetzt alles schlecht oder es ist alles toll. Sondern dass man einerseits sagen, es ist schrecklich, es werden jeden Tag mehr Tote, ja. Es werden auch Kinder sterben, es werden Leute sterben, die wir kennen und so weiter. Und unabhängig davon, parallel daneben, verrückt eben trotzdem zu sehen, was auch an hilfreichen, positiven Entwicklungen da ist. Und also das nicht zu einspurig denken zu müssen, sondern diese Widersprüche auch nicht auflösen zu müssen, sondern da darf ganz viel Trauer, Verzweiflung, Angst sein, da darf trotzdem nebendran auch Mut und Schönes und Spaß und Freude stehen. Und das ist ja das Spannende, was wir auch in der Hypnotherapie immer wieder haben und wozu Trancezustände auch so unter anderem so hilfreich sind, dass die Dinge so dissoziiert, also nicht dissoziiert, weniger verknüpft nebeneinander stehen dürfen, weniger integriert und dadurch neu verknüpft werden können. Und das ist quasi so ein Geisteszustand, den ich der gesamten Gesellschaft ein Stück weit wünsche, die Dinge erstmal so nebeneinander stehen lassen zu dürfen und zu schauen, wie man es neu verknüpft.
Dass beides nebeneinander stehen darf, dass sowohl als auch beides ist da, ja, das ist ein sehr schöner Ansatz. Und das bringt mir vielleicht auch schon ein Stück weit zum zweiten Teil unseres Interviews, nämlich jetzt sind wir da in dieser Krise, so wir wissen noch nicht ganz, wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergehen wird oder wie sich es entwickeln wird. Wie können wir denn in dieser irren Welt, wie du es in dem Buch auch nennst, gut leben, ohne dabei den Verstand zu verlieren?
Einerseits dadurch, dass wir natürlich akzeptieren und wahrnehmen, was habe ich da an Gefühlen, was passiert da mit mir. Andererseits aber nicht die Ratio aufzugeben, sondern wirklich rational, aufgeklärt, kognitiv immer wieder auf die Situation und die Ereignisse gucken, weil die Intuition kann einen in Krisenzeiten kolossal fehlleiten. Ich habe mal irgendwo so ein Zitat gelesen von jemand, das kriege ich sinngemäß noch zusammen. Intuition ist die Fähigkeit gewisser Leute, eine Lage in Sekundenbruchteilen falsch zu beurteilen. Weil Intuition ist ja hochverdichtetes Erfahrungswissen, das sozusagen in uns, in unserer ganzen Physiologie eben auch drin hängt, in Form von somatischen Markern, von Gefühlen, von körperlichen Reaktionen. Aber diese Intuition ist eben auch in ganz vielen Situationen ja entstanden. Und diese Situation, in denen die Intuition entstanden ist, in unserer Lebenserfahrung, ist nicht vergleichbar mit der Situation, die wir jetzt haben. Die krisenhafte Situation hat eine komplett andere Logik. Und Intuition gibt im Zweifelsfall die komplett falschen Ratschläge. Und das ist das Wichtige, ne? Bauchgefühle sind toll, Intuition ist super, aber immer nur dann, wenn sie in einem Bereich zur Anwendung kommt, in dem sie auch entstanden ist, in dem sie auch gelernt wurde. Und das ist mit dieser Corona-Krise eben nicht der Fall. Wir können die Intuition da nutzen, wo wir auch jetzt wieder Inseln haben, wo wir uns auskennen. Ja, wo Bereiche sind, die jetzt nicht von der Krise direkt betroffen sind. Da ist unsere Intuition auch jetzt wunderbar. Aber nicht für die großen Linien. Und da ist es eben wichtig, davon Abstand zu nehmen und rational zu gucken. Zum Beispiel diese exponentielle Entwicklung, die hat ja, das, was mich wirklich erstaunt, aber das hat so viele Leute ja komplett überfordert. Yeah. Dabei war das im Prinzip seit 6 Wochen sehr, sehr absehbar, diese Verdoppelung der Fallzahlen in so knapp 3 Tagen, sowohl in Deutschland als auch in der gesamten westlichen Welt. Und Menschen haben eben überhaupt keine Intuition, also kein Gespür für exponentielle Entwicklung, weil es in der Natur normalerweise nicht vorkommt, sondern in der Natur verhält sich alles in der Regel linear. Also eine Blume wächst an einem Tag 3 Zentimeter, am nächsten Tag ist sie 3 Zentimeter höher, das ist lineares Wachstum. Das kennen wir und das ist in unserem Erfahrungshorizont. Aber das Exponentielle, was uns jetzt begegnet, das kennen wir nicht aus der Intuition. Und deswegen läuft das, was unser Gefühl jetzt gerade in den letzten Wochen noch gesagt hat, komplett konträr zu dem, was der Verstand, wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, als Ergebnis dann bringt. Also deswegen ein Tipp, wie können wir in einer irren Welt gut leben, ohne den Verstand zu verlieren? Einerseits natürlich achtsames Wahrnehmen der eigenen Emotionalität und auch Akzeptanz derer. Andererseits sich versuchen, immer wieder Inseln der Rationalität, des kognitiven Hinguckens zu machen. Das finde ich ganz zentral. Dann finde ich, soll ich gleich noch einen weiteren Punkt raushauen?
Sehr gerne. Aber vorher noch eine Nachfrage, nämlich, also wenn du sagst, so rationale Inseln aufbauen, so wie konkret machst du das zum Beispiel? Durch Recherche?
In die Distanz. Ja, Recherche, genau. Also wirklich dann eben nicht wild sozusagen jeden Post im Internet lesen, sondern zu überlegen, wer sind jetzt die Experten? Was ist der Fall? Was weiß man wirklich? Was ist Fakt? Also wissenschaftlich zu schauen.
Es ist eigentlich wissenschaftliches Draufschauen, so statistisches Denken.
Wissenschaftliches Draufschauen, statistisches Denken, rational hinschauen. Was ist der Fall? Und das in möglichst vielen Bereichen. Wirklich, was ist der Fakt? Was ist der Fall? Was lässt sich daraus ableiten? Welche Hypothesen kann ich aufstellen? Also welche Annahmen kann ich treffen? Was da, wie erkläre ich mir das, was da der Fall ist? Zu was für Konsequenzen führt das möglicherweise? Wirklich so richtig sachlich hinschauen. Im Prinzip wirklich, nicht nur im Prinzip, sondern ganz klares wissenschaftliches Denken.
Ja.
Das finde ich ganz zentral in diesen Zeiten. Und auch verlassen auf das, was andere, was Wissenschaftler in bestimmten Domänen eben sagen. Damit, das ist ja das Tolle, Wissenschaft als Wissensproduktionsbetrieb, also wo ich sozusagen Varianz rauskriege, wo ich Ungewissheit wegtrivialisiere. Dafür ist Wissenschaft ja auch wichtig und dadurch schafft sie Kontrolle und Orientierung. Und steckt gleichzeitig den Rahmen für das ab, was wir nicht kontrollieren können und was wir auch nicht wissen.
Ja, super hilfreich.
Dann, was den Verstand nicht verlieren. Ja, also ich finde immer dieses Besinnen nochmal auf, was trotzdem auch in der allergrößten Krise so bleibt, wie es ist. Und das mag erstaunen, aber das sind immer noch irgendwie 80-90% der Dinge. Ich schlafe immer noch im selben Bett. Ich habe immer noch meine liebgewonnenen Menschen um mich, manche davon möglicherweise jetzt eher virtueller, aber ich habe Kontakt zu ihnen. Ich habe so viele Kontaktmöglichkeiten. Ich habe immer noch genug zu essen. Rational hin betrachtet wird das auch in Zukunft so sein. Und deswegen einfach auch Dankbarkeit und Demut für das, was man alles hat und was alles da ist. Und das hole ich mir gerne richtig bewusst in den Verstand rein. Und dann ist es ganz viel leichter zu ertragen, die, sage ich mal, die 10-20% Dinge, die einfach schlicht jetzt gerade nicht da sind, die ich zwar gerne hätte. Klar, ich würde jetzt auch gerne eine Runde joggen gehen und einmal die Woche gehe ich gern klettern und ich fahre zu meinen Kliententerminen, also wenn ich eine Supervision habe oder als Dozent unterwegs bin, dann fahre ich gerne mit dem Fahrrad, das fällt jetzt alles flach. Aber nicht generell, sondern die Bedürfnisse, die dahinter stehen, die kann ich auch in den eigenen vier Wänden ein Stück weit ganz gut substituieren.
Und das ist geschafft, nochmal einen Bezugsrahmen. Ah ja, eigentlich nur 10-20% ändern sich. Da kann ich schon wieder mit einer Gelassenheit draufschauen. Ja.
Absolut.
Also rationaler Verstand, dann den Bezugsrahmen schaffen, indem ich schaue, okay, also nur 10% ändert sich, 90% bleiben ja wahrscheinlich eh gleich. Was sind noch so Tipps und Tricks, die du da hast?
Also so im Sinne eines mentalen Rüstzeugs, denke ich, geht es da weniger um Techniken. Also ich wende eine bestimmte psychische Technik an, um irgendwie klar zu bleiben, überhaupt nicht. Ich würde eher sagen, es ist eine Art Mindset. Mhm. Also eine Geisteshaltung gegenüber solchen Zeiten. Und das finde ich hilfreich. Also nicht, hatte ich ja vorhin schon mal so Sachen erwähnt, nicht zwanghaft versuchen, alles richtig zu machen, vor allem, wenn man nicht weiß, was genau richtig ist. Aber wir wissen schon definitiv, was falsch ist. Und das Falsche zu unterlassen, das finde ich zum Beispiel schon mal grandios wichtig, auch mental sich klar zu machen, ich weiß jetzt, was falsch ist. Handy geben ist falsch, umarmen ist falsch, knuddeln ist falsch, Partys machen ist falsch, okay, das weiß ich. Und damit kann ich schon mal was Falsches sein lassen. Aber was mache ich jetzt genau beruflich weiter? Wie gestalte ich was? Wie mache ich das mit meinen Finanzen? Wie mache ich das? Wie gehe ich mit meinen Liebsten und so weiter? Das ist vieles noch sozusagen unklar, also in der Disposition. Es ist noch nicht zur Realität geronnen. Da sind und da versuchen einfach gute Lösungen zu finden, aber wieder selbstversöhnlich zu schauen. Dann zu diesem Mindset gehören für mich noch viele andere Dinge, zum Beispiel Entscheidungen eben zu treffen, auch unter völliger Unsicherheit. Also ich kann auch klar entscheiden und handeln unter unklaren Voraussetzungen, solange ich bereit bin, weiter zu lernen und Verantwortung zu übernehmen und den eingeschlagenen Weg, die eingeschlagene Entscheidung immer wieder zu revidieren und es anders zu machen. Dann, dann sich nochmal zu überlegen, nicht festzuhalten an dem, was bisher funktioniert hat in früheren Zeiten, das macht in Krisen häufig alles nur noch schlimmer.
Ja.
Na, sondern ganz andere Prios zu setzen, ganz anders neu zu denken. Also nicht so, haben wir immer schon so gemacht, das gehört so, wo kommen wir denn da hin? Also raus aus so einer Denkhaltung. Wirklich verrückt zu handeln, verrückt zu denken. das Mindset immer wieder bereit sein zu verrücken, zu zweifeln, aber nicht zu verzweifeln, sondern einfach die Herangehensweisen erstmal anzuzweifeln, im positiven wissenschaftlichen Dinge nochmal neu zu denken, Neues auszuprobieren, nicht blind irgendwelchen Dingen hinterherzurennen, auch nicht den anderen hinterherzurennen, sondern immer wieder mal kurz innehalten und zu schauen, brauche ich jetzt wirklich Klopapier für ein Jahr? Und das ist ja nur ein kleines Symbol, das ist ja nur eine sehr sichtbare Metapher, könnte man fast sagen, für diesen Herdentrieb, für diesen Herdenreflex. Ja, also auch da innehalten, erstmal schauen. Dann das auch bereit sein, sich von Liebgewonnenem zu verabschieden, so als Mindset, so nicht an alten Zöpfen festhalten, Mut haben, Dinge abzutrauern und zu sagen, das ist jetzt halt anders, schau mal, was stattdessen kommen kann. Keine Allmachtsfantasien zu haben, was man jetzt alles tun und machen könnte, sondern auch so ein bisschen demütig zu schauen, was ist so der Handlungsspielrahmen, den ich habe. Sich rechtzeitig um andere und um sich selbst kümmern, um Beziehungen, um Grundbedürfnisse, um Freude auch in diesen Zeiten. Ja, also das sind einfach so Mindset-Sachen und weniger Techniken. Mhm. Also mehr so Haltungsgeschichten.
Und das ist ja ähnlich wie so der Umgang der Gesellschaft mit den Krisen, also die Metakrise, in der wir uns befinden und wo jetzt die Gesellschaft viel lernen kann, können wir jetzt eine ähnliche Fähigkeit da auch entwickeln, nämlich mit Krisen umzugehen, mit persönlichen Krisen, und zwar das Mindset und die Einstellung dazu zu entwickeln.
Absolut, weil Resilienz, auch Krisenresilienz, also die Fähigkeit, auch mit widrigen Situationen gut zurechtzukommen, die entsteht ja nicht im luftleeren Raum oder die ist nicht im Genom festgeschrieben oder die habe ich in die Wiege gelegt bekommen, sondern sie entsteht ja gerade durch Herausforderungen, jetzt mal positiv gesprochen. Dadurch entsteht Resilienz, und jetzt positiv hingedacht, ist das eine unglaubliche Resilienz-Trainingsveranstaltung und Resilienz-Aufbauveranstaltung, in der wir uns hier in vielerlei Hinsicht befinden. Ja. Ja, also ja, nicht nur gesamtgesellschaftlich. Ich meine, was weiß ich, guck dir das an, wenn du als Paar jetzt möglicherweise die nächsten 8 Wochen eng zusammenhockst. Meine Frau hat so gesagt, naja, es wird mir 2 Dinge passieren. Die Scheidungsraten werden hochgehen und in 9 Monaten auch die Geburtenraten. Also da sieht man nochmal, also die Volatilität ist erhöht. Es kann in viele Richtungen gehen und als Beschleuniger wirken. Nichtsdestotrotz werden Dinge anders sein. Und vor allem wird auch Resilienz trainiert werden dadurch. Absolut. Und das ist eben in ganz vielen Bedingungen. Auch für Beziehungsstress. Oder wie gehe ich mit Langeweile um? Oder wie gehe ich mit Überforderung um? Wie gehe ich mit Einsamkeit um? Wie gehe ich mit Verlusten um und so weiter.
Und du hast dich ja auch, glaube ich, in Quarantäne begeben, also mehr oder weniger strikt, ich weiß jetzt nicht genau. Jedenfalls, was hältst du für wichtig, wenn man jetzt sich in Quarantäne begibt, sich sozial ja schon ein bisschen mehr isoliert oder zumindest halt nur mit seinen Liebsten jetzt den Raum teilt, was hältst du da für wichtig, um da mental gesund zu bleiben, durchzukommen? Vielleicht sogar noch zu wachsen?
Erstmal zu schauen, was fällt denn weg, wenn ich nicht mehr so diese ganze Außenbezüglichkeit und den Weggang aus dem Haus und so weiter habe? Es fällt erstmal ganz viel Tages- und Wochenstruktur weg. Also die Notwendigkeit, ich muss meine Kinder jetzt nicht morgens um 6 wecken und dann fertig machen für Schule und Kindergarten, sondern die sind erstmal da. Damit, wenn man sagt, naja, dann können wir halt alle ausschlafen, ist das eine, aber andererseits diffundiert ganz viel haltgebende Struktur und Rituale dann weg. Also was ich vorschlage oder was ich als hilfreich erlebe, ist trotzdem Tages- und Wochenstrukturen zu haben. Was mache ich wann? Feste Zeiträume für bestimmte Dinge zu haben, finde ich ganz essentiell, und nicht alles in der Gleichzeitigkeit verschwimmen zu lassen. Viele haben ja jetzt dann eben auch Homeoffice, und wenn das Private und das Berufliche komplett miteinander verschwimmt und alles in der Gleichzeitigkeit vorhanden ist, dann kann das auch mental erschöpfen und überfordern. Also auch da wieder Räume zu schaffen, wann bin ich jetzt in meinem beruflichen Alter Ego drin, wann bin ich privat, das dafür Rituale zu haben, das zu unterscheiden. Also zum Beispiel an einem Platz in der Wohnung dem Beruflichen nachzugehen und in einem anderen Platz den seelischen und leiblichen Freuden der privater Natur. Also das gut voneinander zu trennen. Dann, wenn man zu mehreren in einer Wohnung drin ist, einfach auch abschließende Räume auszuhandeln. Also es irgendwie müssen ja auch so Nähe-Distanz muss ja neu ausgehandelt werden. Wenn du jetzt zu viert in einer Drei-Zimmer-Wohnung bist, dann sind das echt heavy Herausforderungen und es ist gut dann zu sagen, zu den und den Zeiträumen gehört dir der und der Bereich ganz alleine auch mal. Dass man Rückzugsmöglichkeiten hat, auch in einem kleinen Bereich. Das finde ich ganz, ganz essentiell. Und dann auch zu versuchen, Dinge, die jetzt zum Beispiel Bewegung und Sport, wenn das wegfällt, wenn ich da nicht mehr draußen rumspringen kann, da gibt es so geile Tutorials im Internet, was man nicht alles an Bewegung im Haus treiben kann. Da gibt es keine, Leute, es gibt keine Ausreden, absolut sich nicht zu bewegen, weil man jetzt zu Hause sorgen muss. Gibt es nicht. Googelt das mal. Du wirst überschwemmt mit Ideen, was du alles machen kannst, selbst wenn du keine Handelbank zu Hause hast und keinen Cross-Trainer.
Bodyweight-Training zum Beispiel.
Wahnsinn. Also keine Ausrede, dass ihr jetzt aufgeht wie Hefeklötze, Klöpse und eure Fitness verliert. Nein, tatsächlich auch. Also ich finde es auch essentiell, gerade für die Gesundheit, das Immunsystem ein bisschen auf Trab zu halten und dafür sich einfach auch wirklich Trainingszeiten zu Hause, also wenn ich normal auf dem Fußballplatz stehe oder jetzt Fahrrad fahren würde, dass ich mir diese Zeiten dann auch als festen Tagespunkt oder Strukturpunkt nehme und in den Alltag mit einbaue. Also das waren jetzt so ein paar Ideen einfach mal, so die Rollen gegeneinander abzugleichen, übliche Routinen sich wieder reinzuholen, Tageswochenstruktur zu haben, Bewegung trotzdem zu haben, solche Dinge. Ja, das ist zumindest das, womit ich jetzt so rumexperimentiere und die ich für mich erstmal wichtig finde.
Gibt es denn noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du aber gerne beantwortet hättest?
Stimmt. Aber ich weiß gerade nicht über sie. Also ich fand das erstmal ein ganz, ganz klasse Gespräch. Hat erstmal sehr viel Laune gemacht, sich da auszutauschen und Platz zu haben, auch so ein paar Gedanken auszubreiten. Oder dass du mit dem, was das heißt, Austausch, du hast mir quasi die Leinwand hingestellt, auf den ich erstmal meine Gedanken hinpinseln durfte. Dafür. Ja, danke.
Ja, und du hast jetzt nicht nur irgendwelche Gedanken dahin gepinselt, sondern ich finde sehr, sehr relevante und hilfreiche für genau jetzt in dieser Zeit. Und da von mir danke, dass du dir da Zeit genommen hast, uns da zu bereichern mit dem, womit du dich da beschäftigt hast.
Ja, sehr gerne. Wenn was Hilfreiches für den einen oder anderen dabei war, würde es mich sehr freuen.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Und wenn was nicht hilfreich war, dann sag ich mal persönlich mit mir.
Das war ja so der erste Punkt, wie wir dann in unserem Wunschszenario ankommen. Wir sind am Ende dieses Interviews angelangt. Sämtliche Notizen, Links und Ressourcen zu diesem Interview findest du wie immer auf unserer Webseite hypnose.de/blog/Stefan-Junker-Krise. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich über eine ehrliche Bewertung auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl, sei es iTunes oder eine andere Podcast-Plattform. Es gibt jetzt ein neues Podcast-Format, nämlich Selbstfürsorge draußen in Zeiten des Coronavirus, wo wir jede Woche neue Trancen veröffentlichen von erfahrenen Hypnotherapeutinnen und Hypnotherapeuten, damit man in dieser herausfordernden Zeit besser für sich sorgen kann. Wenn dir dieses neue Format zusagt, dann teile es gerne mit deinen Freunden, Verwandten oder Bekannten. Und lass unsere Selbstfürsorge und klinische Hypnose genauso ansteckend sein wie dieses doofe Coronavirus. Bereits morgen Abend wird die nächste Selbstfürsorge-Trance veröffentlicht werden. Überhaupt wird diese Woche bis Freitag an jedem Abend ein neuer Podcast-Beitrag oder eine neue Selbstfürsorge-Trance veröffentlicht werden. In diesem Sinne hoffe ich, dass du gut für dich sorgen kannst. Ich wünsche dir eine angenehme Woche. Dein Raphael für die Milton Erickson Gesellschaft für klinische Hypnose.